Hollerö, hollerö, das übliche Monatslevel steht an und die üblichen Podcastenden sind versammelt. Ich begrüße euch.
Hallo.
Hallo. Das klingt so unaufgeregt, als wäre es nichts Besonderes.
Dabei ist doch jedes Gespräch mit euch etwas Besonderes, meinst du?
Oh. So ist das. Und jedes Spiel, das wir spielen.
Oh. Heute haben wir wirklich ein paar Besondere dabei, habe ich das Gefühl. Aber bevor wir da reintauchen, müssen wir natürlich erstmal fragen, was habt ihr denn so Nerdiges erlebt diesen Monat?
Ich möchte anfangen. Es gibt Musik-News. Ich war auf einem Konzert von einem Künstler, der hatte sein erstes Konzert in Deutschland, nämlich Lotus Juice. Sagt er euch was?
Nein.
Nee.
Ist ein japanischer Rapper und der hat zum Beispiel an Songs für Persona 3 mitgearbeitet und jetzt ganz kürzlich erschien noch Danger Tag und ja, es war sehr vibey. Es war eine sehr, 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 sehr kleine Convention nahe Düsseldorf, also nicht mal in Düsseldorf, sondern nur ein Ort weiter. Und wir waren tatsächlich auch wirklich nur für das Konzert dort, das so ungefähr eine Stunde ging, aber es war schon echt krass, weil viele Besucherinnen mit Cosplay da waren von Persona. Also es hat irgendwie richtig gut gepasst und dann dazu auch cool, die Musik zu hören. Und er hat das echt, echt cool gemacht und ich bin echt ganz stolz, dass ich dabei war beim ersten Konzert von Lotus Juice in Deutschland.
Stark.
Ja, Danger Tech könnte mir, glaube ich, auch gefallen, steht bei mir auch noch auf der Liste, aber die Musik sagt mir noch nichts. Da werde ich dann wahrscheinlich, wie offensichtlich auch ein Großteil der anderen Leute auf dem Konzert, über die Spiele reinfinden müssen.
Ja, das war ganz lustig, weil er erst seine anderen Songs so ein bisschen performt hat und gut, ich sag mal, das Mitsingen oder Mitrappen war jetzt ein bisschen verhalten, aber dann, als er gesagt, dann hat er irgendwann zwischendurch gesagt, okay, ich mache jetzt das, wofür wir alle hier sind, so nach dem Motto. Und dann ging es los mit den, also du hast schon den ersten Takt gehört von den Persona-Songs und alle sind halt direkt ausgerastet und haben sich gefreut und haben mitgemacht. Und das war echt einfach ein Vibe. Er hat dann bei den Parts, wo er rappt, natürlich einfach live gerappt und die anderen Parts, wo dann der Gesang ist, die hat er dann so laufen lassen, hat dann ein bisschen dazu gedanced. Aber alle anderen haben da trotzdem mitgesungen. Also es war echt mega, mega cool.
Das klingt richtig nice. Das war doch dann, also wenn du sagst, es war jetzt eine kleinere Veranstaltung, war es doch wahrscheinlich auch preislich überschaubar erstmal noch, ne?
Ja, du hast im Prinzip nur für das Eintrittsticket für die Convention gezahlt und wir hatten da schon den Early Bird quasi, ich glaube, das waren jetzt keine 50 Euro oder so, das war jetzt echt dafür, dass man so einen Star gesehen hat, war das echt bezahlbar. Dann noch ganz vorne, weil so viele Leute waren da jetzt nicht.
Nice.
Also ich habe auch was gesehen mit meinen 1,56.
Und sonst Convention, irgendwas gekauft?
Nee, also wir sind so ein bisschen durch die Artist Alley geschlendert, aber das war dann auch viel so Manga, Anime, also nicht so viel Gaming-Bezug. Also klar, auch viele Sachen, die wir mögen, aber ja, hat jetzt nicht so, sage ich mal, was für uns rausgestochen, aber ja, es war schon sehr klein. Aber es war total schön organisiert und liebevoll gestaltet. Ich glaube, so kleinere Conventions, die geben sich da immer noch Mühe. Also es ist ja kein anonymer Haufen, wie wenn man jetzt so irgendwie über die Gamescom läuft oder so. Da hast du gemerkt, die Leute geben sich noch richtig Mühe mit ihren Ständen und alles. Das war auch einfach wirklich bemerkenswert. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie viel Lotus Juice jetzt, sage ich mal, im Einkauf gekostet hat, ne? Das war ja bestimmt auch, muss man dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen in Vorkasse gehen. Aber dafür war es echt mega. Es war auch einer, ich weiß nicht, ob der vom Orga-Team war, aber der hat so ein bisschen Support-Act gemacht. Also der hat vorher Stimmung gemacht und hat einfach ein paar Lieder angestimmt. Und das war echt, also geil. Da war ich auch super begeistert. Das war echt, da waren wir dann alle schon heiß auf den nächsten Act. War echt schön.
In Düsseldorf kann man ja recht viel Nerdiges auch abseits davon machen, wenn man nicht nur für die Convention da ist. Das Problem hatte ich ein bisschen, dass das in Wuppertal nicht geht. Da war ich nämlich ein Wochenende. Und die Stadt fand ich schön. Also kann man gar nicht meckern. Aber ich gucke ja dann immer irgendwie, gibt es vielleicht irgendwie eine kleine Arcade oder ein Spielemuseum oder irgendetwas, so nerdy things to do near me oder irgendwie Atlas Obscura oder so. Und außer dieser Statue, den sie dem Elefanten gebaut haben, der aus der Schwebebahn gefallen ist, war das jetzt nicht so viel unter der Haube, sag ich mal. Also wenn ihr da Tipps habt, dann fahre ich vielleicht nochmal hin. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist nicht die nerdigste Stadt Deutschlands.
Bist du denn mit der Schwebebahn auch gefahren?
Na klar, da kommt man ja nicht drum rum.
Sehr gut.
Das ist schon ein bisschen nerdy.
Ja, schon. Anderes nerdy, aber schon auch sehr nerdy.
Züge sind schon nerdy.
Ja, stimmt. Das merke ich auch immer wieder. Da gibt es scheinbar noch eine ganz andere Nerdbubble drumherum, um das Thema Zug.
Aber ich kann das beides verbinden von euch. Ich war mal in Wuppertal auf einem Final Fantasy Konzert.
Na, das ist doch was Nerdiges. Na, schau.
Wow. Final Fantasy habe ich auch noch mal mitgebracht.
Ja, sehr gut.
Um direkt hier reinzugehen. Ich komme echt gut voran mit Final Fantasy X. Und ich habe aber irgendwie immer so ein Problem. Das ist immer gleich bei RPGs und JRPGs. Kurz vorm Endboss habe ich einfach eine Blockade. Ich spiele einfach nicht. Ich sträube mich einfach davor. Und ich würde gern wissen, wo das herkommt. Und da gehe ich auf jeden Fall in die Recherche rein. Ich wollte euch fragen, ist das bei euch auch so?
Na, du willst bestimmt einfach nicht, dass es vorbei ist danach, oder? Weil ich habe immer das Problem, wenn ich den Boss dann erstmal durch habe, dann mache ich in den aller seltensten Fallen danach noch den Bonus-Content und die Secret Dungeons und was weiß ich noch so. Das muss ich immer vorm Endboss erledigen.
So geht's mir auch. Also wenn, dann ziehe ich das halt auch noch möglichst lange nach hinten raus und überlege halt, was es noch so an zusätzlichem Content gibt und versuche davon noch so viel wie möglich zu machen. Und der Boss ist dann wirklich so wie das Buch halt am Ende zuschlagen. So, jetzt ist fertig, jetzt kommt's wieder ins Regal und fertig. Weil wirklich so, wie Dodo auch schon sagt, nachdem die Credits gelaufen sind, außer es ist halt wirklich richtig offensichtlich, dass da jetzt noch 10, 20 Stunden was kommt, mache ich das eigentlich auch nie. Wenn ich den Boss besiegt habe, es ist für mich wie so ein Verabschied quasi, weil dann ja auch storymäßig meistens halt irgendwie nochmal ein Epilog oder sowas kommt und dann ist halt durch und dann will ich da aus dieser Immersion, dass ich die Welt gerettet habe, nicht nochmal rausgerissen werden.
Ja, ich glaube, so ist es bei mir gerade auch.
Wiederlebt wieder.
Aber ich will ja auch wissen, wie es zu Ende geht.
Das ist übrigens nochmal ein toller Übergang, nämlich das andere Spiel, was bei unserem Dings gewonnen hat. Bei Earthbound kannst du tatsächlich, nachdem du den Boss besiegt hast, noch ganz normal in der Welt rumrennen und mit allen Leuten so reden und als wäre wirklich einfach wieder heile Welt. Fällt mir gerade ein. Das ist da sehr schön.
Okay, das ist
Freunden cool. Nochmal quatschen. Und ich glaube, speichern kannst du halt nicht, weil sonst wäre halt der Spielstand irgendwie kaputt, keine Ahnung. Aber da kann man halt wirklich nochmal in alle Orte zurückgehen und mit allen Leuten reden. Alle freuen sich mit dir und das ist sehr schön. Ja, und alle freuen sich mit dir. So einen Moment hatte ich auch. Denn
Boah, die Übergänge heute schon in der Anmoderation.
Ja. Denn ich habe Anfang des Monats geheiratet. Das war auch sehr, 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 sehr schön. Und es war auch quasi der Beginn eines Hochzeitsmarathons. Wir waren jetzt in den 4 Wochen auf 3 Hochzeiten und in 2 Wochen ist noch eine. Und dann ist auch erstmal wieder gut, ja.
Also, dann haben auch erstmal alle.
Ja, genau.
Naja, meine steht auch noch an.
Stimmt, ja. Aber ich bin sehr froh, dass unsere quasi die erste war, weil ich dann nicht mehr drüber nachdenken musste, ach ja, das möchte ich auch noch gerne und das wäre ja auch eine tolle Idee. Und wieso haben wir das nicht so und so gemacht? Sondern einfach jetzt nur noch Gast sein und fertig. aber das war ein wunderschöner Tag. Allen Beteiligten möchte ich dann nochmal danken, alle, die da an uns gedacht haben. Und kann ich empfehlen.
Glückwunsch nochmal.
Ja, danke schön. Ja.
Wenn du auf mehreren Hochzeiten direkt warst, ist es so, ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die um 3 Uhr vorbei sind?
Nee.
Scheint sich bei mir als Muster herauszustellen, gerade bei den Hochzeiten, auf denen ich so bin. Bei mir ist ja auch dieses Jahr irgendwie wahnsinnig viel los im Freundeskreis.
Also bei uns war halt die Location nur bis 3 Uhr gebucht. Und weil das in dem Paket, das war schon in dem verlängerten Paket. Und wir hätten sonst halt nochmal ein paar 100 € zahlen müssen pro Stunde. Und das dachten wir, nee.
Hast du dann den Rausschmeißer spielen müssen? So.
Ja, also ich weigere mich, Angels von Robbie Williams als Rausschmeißer-Song anzuerkennen. Ich habe das schon von vielen Leuten gehört, das wäre so, aber in meiner Jugend war das immer einer der Höhepunkte der Feier. Also das war niemals so, dass danach alle nach Hause gegangen sind. Nein, da sind die Leute von den billigen Plätzen auf die Tanzfläche gekommen und haben mitgesungen und dann ging die Feier erst richtig los. Aber das war natürlich auch zu Zeiten, als das Lied neu war und noch nicht so, weiß ich nicht. Haha, komm, wir spielen jetzt mal die Oldies von früher.
Okay, ich bin weg. Bruder muss los.
Aber ja, das kam auch und wir lagen uns alle in den Armen, haben geschrien und geweint und uns gefreut und es war ganz toll.
Es war wirklich schön. Und ganz viel Nerdy-Zeug, das hat mir natürlich auch sehr gefallen, wo wir schon im Nerdblock hier sind.
Ja, das stimmt. Wir haben zu jedem Tisch ein Filmmotto gemacht, damit das passende Lied zum Buffet freigegeben wird. Und da haben wir natürlich die Tischdeko aus unserem privaten Bestand genommen, weil wir ganz viele tolle Sachen haben und ich das auch auf meiner Hochzeit natürlich zur Schau stellen muss.
Seht mal, was ich habe.
Genau. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, apropos, sehr schön. Wir haben Hausmeisterkram-mäßig endlich mal wieder was nachgerüstet. Ein bisschen Tech-Talk. Und zwar haben wir jetzt eine Suche auf der Webseite, was grundsätzlich sehr schön ist, aber die Suche an sich ist nicht so schön. Aber sie tut, was sie soll und das reicht erstmal. Wir haben nämlich leider keine interne Suchfunktion von unserem Webseitenbetreiber bekommen, beziehungsweise haben die einfach nicht, bieten die nicht an. Und das wurde jetzt so gelöst, dass es quasi eine DuckDuckGo-Suche ist, die eingebettet ist und die dann eine On-Site-Suche startet auf unserer Seite und darüber eben Spiele, die im Titel oder in den Shownotes, sofern gepflegt, aufgezählt werden, finden können. Punkt.
Das ist ein bisschen problematisch, weil mir erst in diesem Moment klar geworden ist, dass auch Google, auch DuckDuckGo, also die großen Suchmaschinen, die durchsuchen alle nicht die Metadaten von einem Podcast. Und bei uns sind ja seit, ich glaube, seit 4 Jahren oder so, schreiben wir ja die Spiele nicht mehr als Plaintext unten in die Shownotes rein, sondern als Kapitelmarken. Und keine der großen Suchmaschinen durchsucht die. Das heißt, wenn ihr jetzt hören wollt, ey, was haben die denn noch mal vor Ewigkeiten zu Final Fantasy gesagt, zu Teil weiß ich, und in welcher Folge kommt das eigentlich vor, dann findet das jetzt halt nur die alten Folgen. Und wir überlegen jetzt noch, ob wir da mal irgendwie uns hinsetzen und die Chaptermarks irgendwie doch noch mal copy-pasten in Plaintext dann darunter, damit diese Suchfunktion funktioniert. Aber dann wiederum, glaube ich, vielleicht sind wir auch die einzigen Menschen, die durchsuchen und alle anderen hören das fleißig über den Podcatcher, wie es ja eigentlich gewollt ist. Das müsst ihr uns vielleicht nochmal reinwerfen, ob ihr überhaupt jemals auf der Website durchgespielt.net wart.
Ja, genau. Also ich glaube eben auch, dass die eigentlich nur als Host funktioniert und die wenigsten Leute wirklich auf die Webseite gehen, außer vielleicht, um da einmal auf den Abo-Button zu drücken. Deswegen ist das etwas stiefmütterlich behandelt worden. Und wie du schon sagst, die Suche benutzen wahrscheinlich hauptsächlich wir selber, um mal zu gucken, wann wir wo über was gesprochen haben. Aber auch dafür haben wir ja mittlerweile so eine interne quasi Datenbank, wo wir das relativ gut pflegen. Und ich meine aber, wir hätten das für Spotify, würden wir das sowieso irgendwie nochmal da reinkopieren. Vielleicht müssen wir das nur in ein anderes Feld reinkopieren.
Die Daten sind da. Dass
das nicht unter Shownotes, sondern als Text irgendwie ist. Und ja, weil im RSS-Feed wird es dann ja auch angezeigt. Und eigentlich sollte das irgendwie funktionieren. Aber wir arbeiten da dran. Aber wir warten erstmal auf euer Feedback, ob sich diese Arbeit lohnt oder ob wir in der Zeit noch ein gutes Spiel spielen könnten.
Also ab jetzt nach vorne, so wir haben die ja eh immer vor uns, diese Daten. Das kann ich einfach doppelt copy-pasten. Das ist gar kein Problem beim Folgen vorbereiten. Aber für die letzten 5 Jahre so, die sind natürlich jetzt untergetaucht, anonym. Nicht von Google auffindbar, also, was man sich ja manchmal auch wünscht.
Als ich angefangen habe hier bei uns, ist mir das schon am Anfang immer aufgefallen, dass ihr das nicht mehr macht. Ich fand das eigentlich immer ganz hilfreich. Aber ich wollte dann auch nicht die Person sein, die sagt, hey, warum macht ihr das nicht mehr?
Ich habe dir übrigens direkt einen Verbesserungsvorschlag. ja, gute Frage.
Ich fand es auch gerade nett, als du gesagt hast, die Suche tut, was sie soll. Die Suche sucht, so, aber sie findet halt nichts. Warum heißt das Suche? Warum heißt das nicht Finde?
Ja, das ist doch wie mit unter Windows der Explorer und unter macOS ist es doch der Finder.
Und ja,
der Finder,
genau.
Und der Sucher, ne? Oder Entdecker. Ja. Ja, stimmt. Ich habe hier zum Beispiel die Folge 2506, wo wir über Expedition 33 gesprochen haben. Da haben wir das unten noch reinkopiert. Also manchmal ist es, manchmal nicht. Da müssen wir, glaube ich, einfach wieder ein bisschen besser drauf achten.
Machen wir. So wie darüber zu reden, dass wir ja auch Feedback bekommen hier und dort. Und das haben wir sträflich vernachlässigt. Unter anderem, weil ich nicht wusste, dass man uns auf Spotify überhaupt Feedback schreiben kann. Aber das wollen wir jetzt natürlich auch vorlesen.
Es sind sogar 2 Kommentare, ne? Von derselben Person. Genau, das eine ist ein bisschen älter, glaube ich.
Das war bestimmt so einem Jahresrückblick. Da geht's halt vor allem darum, dass wir natürlich immer den Spaß aus Spielen herausoptimieren wollen. Und ja. Da fühlt sich diese Person auf jeden Fall angesprochen, wenn es um die neue Pokémon, die neuen Pokémon-Iterationen geht. Da geht das natürlich auch. So, das ist ja auch wirklich ein Spiel. Da hatten wir kürzlich ja noch über den neuen PvP-Modus gesprochen, dass er so ein bisschen versucht, dieses ganze Grinding so abzurunden. Das weiß ich noch nicht, ob es ihm gelingt. So richtig reingespielt habe ich da noch nicht. Da müssen wir vielleicht noch mal ein Fass aufmachen. Und ist es eigentlich auf einer Metaebene Gesellschaftskritik, wenn du ein Spiel hast, was den Kapitalismus angreift, aber du dafür bezahlst? Ja, irgendwie schon. Aber man muss ja erstmal rauskommen aus seiner Denkweise.
Ja, das stimmt.
Und noch der Hinweis, dass Raidu das Spiel von den Persona-Machern eine Art Detektivspiel ist. Und das ist jetzt gerade ein lustiger Zufall, weil das habe ich heute Morgen auf Amazon bestellt, weil das gerade 50% reduziert war für die Switch 2.
Perfekt.
Sehr gut. Also, ihr werdet davon hören. Es ist auch nicht so lang wie Persona. Habe ich schon nachgeguckt.
Ah. Und nicht so lang wie der mit dem Wolf tanzt.
Ja. Genau, der auch angeblich hier 6 Stunden geht. Und dann haben wir noch einen Kommentar zu unserer Meinung zu The Artful Escape, was ich auch sehr gut finde. Muss ja mal eine Lanze für The Artful Escape brechen. Habe mich mit dem Spiel in Beethoven and Dinosaur verliebt und war von Mixtape immer noch auf hohem Niveau tatsächlich leicht enttäuscht, damit das Ganze überdrehte und Verrückte fehlte, was das Spiel so geerdet, pun intended, war. Haha. ja, The Artful Escape war stellenweise ein wenig zu sehr on the nose und ein wenig zu begeistert von seinen eigenen Ideen, aber es bot mir sehr viel Eskapismus, pun schon wieder intended, haha. Während Mixtape für mich eher eine leichte Melancholie triggerte, mit der ich mich erst anfreunden musste. Liebe Grüße und macht weiter so. Ja, also, aber für mich hat es halt genau den richtigen Spot getroffen, weil ich gerade eh irgendwie so ein bisschen nostalgie-melancholisch bin und viel von früher nochmal wiedererleben möchte und mich nach alten, vergangenen Zeiten sehne und so weiter. Und deswegen, vielleicht gerade deswegen hat Mixtape mir sehr viel besser gefallen als The Artful Escape, was ja irgendwie doch in eine ganz andere Richtung geht.
Ein Grund mehr für mich ist jetzt endlich zu spielen.
Ja, ich glaube, es kommt echt drauf an, worauf man Lust hat. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Und ich glaube auch wirklich, wenn man das andersrum spielt, dann wirkt das auch anders.
Ja, also es sind halt auch eigentlich keine Spiele, die man miteinander vergleichen sollte, finde ich. Und ich habe es ja auch, zu meiner Schande muss ich gestehen, auch wirklich erst gespielt, weil als ich dann erfahren habe, ach ja, das ist von den Machern von Mixtape, dann ist das bestimmt auch gut. Aber es ist halt, weiß ich nicht, wenn du Pizza magst und dann sagst, hier übrigens, Thunfischpizza ist vom selben Erfinder wie Ananaspizza, dann kann es ja auch sein, dass dir das eine super gut schmeckt und das andere nicht.
Das ist ein weit hergeholter Vergleich.
Ja. Ich habe meine ganze Energie schon beim Übergängen vorhin verbraucht.
Aber danke für das Feedback. Ich lese gerne Kommentare und bitte mehr davon.
Ja, dann kommen wir zur Quizfrage, oder?
Ja, sind eure Gehirnzellen am Start?
Ja, alle beide.
Na, noch geht's ja irgendwie. Donnerstag jetzt soll es irgendwie wieder 40 Grad werden. So, ich bin richtig froh, dass wir da nicht die Aufnahme machen. Das ist okay. Heute ist kühl.
Übrigens habe ich echt Angst, dass ich hier was vorlese, was wir schon mal hatten, weil ich das noch gar nicht so richtig vorsortiert habe. Deshalb, wenn euch die Frage bekannt vorkommt, dann bitte verarscht mich nicht. Bitte sagt, das kennen wir schon.
Das kann man jetzt bitte im Schnitt rausnehmen.
Okay, Frage 1. Bei welchem Spiel arbeitete eine Person 2 Jahre lang nur an der digitalen Umsetzung eines Kleidungsstücks?
Puh.
Und Frage 2. Die Idee für welches Spiel entstammt einer Folge der Fernsehserie Planet Erde?
Oh Gott.
Ja, gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
Okay, ich merke, wir hatten die Frage noch nicht oder ihr seid sehr gute Schauspieler heute.
Ich habe für beides eine Vermutung und ich bin gespannt, ja. Aber bis dahin wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und euch spannende Spieletitel vorlesen. Zum Beispiel Simon the Sorcerer Origins. Die Reise hat endlich ein Ende. Unsere Adventure-Time-Gruppe hat es geschafft, jetzt so viel Simon the Sorcerer zu spielen, dass wir uns endlich auch dem Reboot, also in gewisser Weise schon, weil die Lizenz wieder an ein anderes Studio gegangen ist, aber in erster Linie erstmal einem Prequel zu der Simon-Reihe widmen konnten. Und wer die Teile jetzt gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich die gleiche Frage stellen wie wir. Wieso macht man eigentlich einen Prequel zu einem Spiel, das damit losgeht, dass jemand in eine Zauberwelt kommt und zum ersten Mal zaubert? Und muss man das nicht irgendwie dann alles ungeschehen machen und muss die Figur das nicht vergessen, weil im ersten Teil zaubert sie ja dann wieder zum ersten Mal? Und ich glaube, so eine richtige Antwort darauf haben die Spieleschaffenden hier auch nicht gefunden. Das ist halt alles irgendwie mit der Brechstange und wenn man zweimal hinter den Vorhang guckt, dann bricht das alles in sich zusammen. Aber das macht ja nichts, denn Simon the Sorcerer Origins ist trotzdem ein schönes, modernes, zeitgenössisches Point-and-Click-Spiel. Und wenn man das genießen kann, dann braucht man das Ganze jetzt nicht zu sehr versuchen, in den Kontext der anderen Spiele reinzureißen. Also wir haben hier wieder einen handgezeichneten 2D-Style, der passt super gut. Die Charaktere sehen knuffig aus. Gerade in den letzten Teilen war das ja oft 3D gerendert oder irgendwie in so einem ja Zwischending, so 2,5D hatten wir ja auch mal irgendwie zwischendurch bei Simon 4. Das ist alles Geschichte. Wir haben jetzt wieder ein handgezeichnetes Adventure-Spiel vor uns, so die gute alte Zeit in Anführungszeichen. Da wird sich hier dran orientiert und auch beim Game Design und beim Humor wird sich daran orientiert. Gefühlt ist der jetzt von dem britischen Studio dann doch wieder ein bisschen zahmer als die letzten zwei Teile, die von dem deutschen Studio waren. Also vor allem ist Simon weniger selbstverliebt und macht sich weniger über alle anderen lustig und hilft sogar hier und da freiwillig mal, was ja durchaus über die letzten Teile immer wieder, also er hat sich ja doch schon in einen ziemlichen Anti-Helden verwandelt. Und jetzt haben wir eben mit der Vorgeschichte wieder so einen kindlichen Charakter, der noch nicht so in Anführungszeichen verdorben ist. Und das passt ganz gut, das passt halt vor allem wieder in diese ja märchenhafte Zauberwelt, in die wir da abdriften. In der müssen wir natürlich wieder irgendwelche Rätsel lösen, teilweise Gegenstände im Inventar kombinieren, teilweise Rätsel in einem Screen lösen, also wirklich so ganz alte Adventure-Schule, aber eben in einem guten Sinne, würde ich mal sagen. Es nervt halt nicht, es ist nicht zu easy, dass man das Rätsel wirklich sofort kommen sieht. Es hat einen guten Schwierigkeitsgrad, keinen zu heftigen. Und ich glaube, zwischendurch in der Entwicklung war nochmal die Idee, dass das Inventar quasi immer auf 3 oder 4 verschiedene Arten benutzbar ist. Man findet nämlich verschiedene Zauberhüte. Und in der Simon the Sorcerer-Reihe ist ja unser Inventar immer in dem Hut drin. Und irgendwie sieht es so aus, als hätten sie hier zwischendurch die ganz, ganz furchtbare Idee gehabt, alles im Inventar zu verändern, wenn man diesen Hut verändert. Und das ist aber zum Glück nur noch für 2 oder 3 Items der Fall, weil ansonsten hättest du dich hier wirklich durchgeklickt und durchgeklickt und durchgeklickt und einfach nur gesucht, hey, ist es denn jetzt das schleimige Inventar oder das besonders helle Inventar oder das normale Inventar, aus dem ich dieses Item rausziehen muss, das es dann in 3 verschiedenen Formen gibt. Und davon wurde zum Glück wieder abgewichen. Was es noch gibt, sind Rätsel mit Elementarzaubern. Teilweise finden wir Hinweise in der Welt, dass im Hintergrund irgendwie auf so einen Runenstein was eingeritzt ist, Feuer, Feuer, Wasser, Wind. Dann müssen wir das in der Reihenfolge casten und dann passiert irgendwie was Cooles. Oder es gibt natürlich auch Rätsel, wo man dann einfach mit dem Feuerzauber irgendwen auftaut, der sich selber eingeeist hat und dem damit weiterhilft und sowas. Also die sind hier nochmal eine zusätzliche Ebene für die Rätsel. Und es funktioniert sehr gut und das wünscht man sich halt auch teilweise total für die alten Simon-Spiele. Weil wenn wir ehrlich sind, zaubert Simon gar nicht so viel in den alten Games. Mhm. Und wenn dann eher sogar als Wegwerf-Gag, als dass es für die Lösung der Rätsel notwendig ist. Also ja, so alles in allem würde ich unterm Strich sagen, das ist ein richtig nettes Spiel gewesen und vor allem der Sumpfling hat wieder einen tollen Auftritt. Also Doppeldaumen hoch für Sumpfi-Fans. Alle anderen können aber auch reinspielen.
Ich finde, es sieht richtig schön aus. Also, wow. Ich habe mir gerade ein paar Screenshots angeschaut.
Und ein lizenzierter Soundtrack mit Rick Astley, das kann natürlich auch nie schiefgehen.
Ist das jetzt endlich der letzte Teil, den du noch offen hattest von der Reihe?
Ja, und wie wir es uns schon fast gedacht hatten, man hätte den auch locker nach dem zweiten Teil spielen können, wenn man die damals irgendwie so zur Blütezeit der Adventures mal gespielt hat oder eben nachgeholt hat, weil sie zu der Zeit auch gerne mit den ganzen LucasArts Adventures in einem Satz gedroppt werden. So, wenn man Teil 1 und 2 gespielt hat, kann man locker Simon Origin hinterherwerfen. Da muss man sich nicht durch 3, 4 und 5 quälen. Die kann man auch sein lassen und unsere Folgen dazu hören, wenn man es denn in der Suchfunktion irgendwie wieder ausfindig machen kann.
Aber könnte man das auch als erstes spielen, um es in der chronologischen Reihenfolge zu spielen?
Theoretisch ja, aber dann fällt halt ganz krass auf, dass er eigentlich die Hälfte der Figuren schon kennen müsste und das natürlich in Teil 1 nicht mehr tut. Oder dass er Zauber verlernt hat, die er eigentlich schon beherrscht oder sowas. Also das meinte ich ja am Anfang schon, das hält nicht so ganz stand.
Tja, aber wie wäre es, wenn jemand noch nie so ein Spiel gespielt hat und vielleicht nur Zeit und Energie für eins davon hat oder Durchhaltevermögen?
Ich glaube, dann würde ich tatsächlich das erste empfehlen, weil das auch diesen fantastischen Style hat und irgendwie einer von diesen Klassikern ist. Also gerade wenn man irgendwie sagt, man hat jetzt Monkey Island gespielt und Day of the Tentacle, dann würde ich sagen, kann man ruhig einen Simon the Sorcerer 1 auch mal spielen. Oder wenn man eben so dieses typische Deponia, Rufus, Antihelden-Ding möchte, dahin entwickelt sich Simon halt spätestens ab Teil 2 weiter. Und wenn man so einen in Anführungszeichen frechen 90er-Helden mal wieder spielen möchte, nicht gut finden möchte, nicht unterstützen möchte, aber mal sehen möchte, wie das so geschrieben ist, dann kann man den zweiten spielen. Und sonst gerne mit dem Origin anfangen. Warum eigentlich nicht? Ist halt moderner.
Ja, okay. Ja, gut.
Also ist das dein abschließendes Fazit? Die ersten plus Origins kann man machen und der Rest
nicht. Der Rest ist Selbstgeißelung, ja. Also 3 ist schlimm, 4 und 5, ja, kann man ein Auge zudrücken, aber nee, braucht man halt einfach nicht. Kann man in der Zeit halt ein besseres Adventure spielen. So wie zum Beispiel einen der absoluten Kopfnüsse aus einem unserer sehr hochgeschätzten Entwicklerstudios in letzter Zeit.
Genau, die Incident at Galley House, nämlich, du sprichst davon, als hättest du es selbst schon gespielt, Dodo.
Leider nicht, aber ich freue mich so drauf. Ich bin doch jetzt voll drin im Evil Trout Game, nachdem die Root Trees Are Dead so geil angekommen sind.
Dann muss ich ja gar keine Werbung mehr dafür machen. Dann gehen wir direkt weiter. Nee. Ja, ich habe es auch hier bezeichnet als Metroidvania vom Feinsten. Ich war so frei, ein neues Genre dafür anzulegen, weil sich das irgendwie so ein bisschen etabliert hat in der Szene, dass man quasi, es wird so beschrieben, dass es so knowledge-gated ist, also dass man anhand von Wissen weiterkommt. Deshalb, da kommt das so ein bisschen her. Und du hast schon die Root Trees erwähnt und ich habe es auch bezeichnet als The Root Trees Are Dead trifft TR49, denn das Rabbit Hole entfaltet sich so ein bisschen so ähnlich wie bei Root Tree und das Spielprinzip aber ist ein bisschen ähnlich wie bei TR49, nämlich dass man Codes eingeben muss, um halt weiterzukommen. Und ich meine, ich habe gelesen, dass TR49 oder 49, wie wir es hier auch gerne bezeichnen, auch inspiriert ist von, nicht Incident at Galley House, aber wie bei Root Tree gab es vorher auch schon so eine Version, die hieß, glaube ich, Type Help oder so, die konnte man vorher auch schon spielen. Ich glaube, im Browser. Und das hatte aber nicht den ganzen Content, der jetzt aber mit veröffentlicht wurde. Also das war ein bisschen ähnlich wie bei Root Tree. Genau, man muss nämlich Codes eingeben und die sind eine Kombination aus dem Zeitpunkt, dem Ort und den dort anwesenden Personen. Und ich glaube, ich bin einfach total süchtig nach diesem Gefühl, die diese Spiele mir geben. Die lassen mich einfach so gut und so schlau fühlen, dass das möchte ich nicht mehr missen. Wenn man dann selbst auf Kombinationen kommt oder aus den Szenen halt lesen kann, aus den Interaktionen. Ah, okay, vorher waren folgende Personen dann und dann und sie erzählen irgendwie in der Szene, ah, ich gehe jetzt nach der und der Person suchen und dann, ja, kombiniert man sich da so ein bisschen durch. Es gibt optional, wie bei Root Tree, auch wieder Tipps, die man sich geben lassen kann, also für Ungeduldige wie mich, die dann denken, ah, okay, ich kann mir hier zwar alles erknobeln, aber ich brauche jetzt mal einen Schubs, damit ich hier doch so ein bisschen schneller vorankomme. Das beschleunigt das auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann auch viele, viele Stunden damit Spaß haben, ohne die Tipps zu nutzen, weil eigentlich alles ganz schlüssig ist anhand der Szenen, die man besucht. Ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen schlüssiger als bei Root Tree. Genau. Also man weiß eher, wonach man suchen muss. Ja, nach der Auflösung der Geschichte im Galley House gibt es noch einen ganz eigenen Abschnitt. Und ich finde, dass der die Story perfekt abrundet und auch die offenen Fragen, die ich noch hatte, geklärt hat. Und viel mehr kann ich aber dazu auch nicht mehr sagen, weil ich sonst spoilern würde. Aber auf jeden Fall, wow. Spiel das. Ich fand es auf jeden Fall besser als Root Tree. Einfach von der Geschichte her und von dem, wie es sich entfaltet. Weil es so ein bisschen mehr war als nur lesen.
Oh, ich bin wieder wach.
Ja.
Frechheit.
Es ist auch komplett vertont, also es ist sehr schön, die Szenen, die man eingibt, die spielt man dann quasi nach und die sind, wie gesagt, komplett vertont. Das ist echt schön.
Das klingt tatsächlich ganz gut.
Jetzt bei Vertont haben wir dich.
Ja.
Ja, ich habe da große Lust drauf und ich finde es schön, dass dieses Genre jetzt einen Namen hat, das Metroid Brain, ja, das gefällt mir.
Aber gab es das nicht schon vorher, diesen Bezeichnung? Ich meine, ich hätte das für, wie hieß denn dieses Zelda-like mit dem Fuchs? Tunic.
Mhm.
Ja, dass das ja auch schon so genannt wurde, ja. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Na, ich wollte nur sagen, dass ich natürlich auch sehr dieses Gefühl mag, wenn ich mich wie ein kleiner Detektiv fühle und das Rätsel selber gelöst habe. Das ist so ein bisschen, gerade wenn man noch ohne die Tipps gespielt hat, ist es ein bisschen vergleichbar mit dem, was so ein Dark Souls-Boss mit dir macht für die Fingerfertigkeit und dein Controller-Geschick. Ist es für dein Gehirn das ähnliche Gefühl, finde ich.
Stimmt.
Ein Herz für kurze Spiele. Ich habe ein ganz kurzes, 45-minütiges Free-to-Play-Game mitgebracht, über das ich mal gestolpert bin auf einer Recherche für unsere Favorite Free-to-Play-Games. Und das ist Wires and Whiskers. Das ist scheinbar ein Abschlussprojekt von Studierenden der EaseArt Digital. Und das kann man sich gratis auf Steam holen. Und ich finde, wenn man gerade irgendwie zwischendurch mal so ein Stündchen Zeit hat oder da einfach mal reinschauen will aus Interesse, dann ist das ein sehr cooles Koop-Spiel mit zwei Charakteren, die unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Und mit einer kleinen Maus und einem kleinen Roboter möchte man aus so einem Labor ausbrechen. Die können sich gegenseitig anziehen. Der Roboter kann die Maus irgendwo hochschießen und die Maus kann dann den Roboter wiederum hochziehen. Klar, das hat sich dann irgendwann auch relativ schnell auserzählt und die Kämpfe sind jetzt nicht so sauber, die dann auch noch dazwischen kommen. Aber es hat so ein paar nette Rätsel und gerade für gratis und gerade wenn man mal in so Studentenarbeiten reinspielen möchte, können wir das mal hier lassen. Also schaut da gerne rein. Es ist natürlich jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich wollte es auch nicht auslassen. Also gerade zu zweit hatten wir unseren Spaß mit dem Spiel.
Ich habe es direkt meiner Bibliothek hinzugefügt. Mhm.
Ja, das erinnert mich an meine lange Liste mit kurzen Free-to-Play-Games auf Steam. Vielleicht kann man ja immer mal wieder eins mitbringen. Wir hatten ja schon mal Dogpile, hieß das doch. Ich glaube, das hatten wir gespielt.
Mit dem Hund, ne?
Mit dem Hund, das war so süß.
Das war richtig süß, ja.
Ja, ein Herz für kleine Spiele und natürlich auch für gerade Spiele, klar.
Free to play, aber nicht pay to win.
So.
Das mögen wir nicht. ich krieg keine gute Überleitung hin. Ich mache einfach so weiter. Ganz frech. Ich habe mitgebracht Go-Go Town. Und das habe ich damals, TM, als ich noch gestreamt habe, schon mal gespielt. Da war es aber noch im Early Access und noch ziemlich buggy. Also es ist schon wirklich ein paar Jahre sogar her. Ich habe damals einen Key geschenkt bekommen, weil ich eine coole Streamerin war. Und deshalb habe ich das jetzt auch immer noch in der Library gehabt. Und da ist jetzt die 1.0-Version rausgekommen. Also es ist jetzt richtig veröffentlicht worden. Und es macht auch beim zweiten Anlauf viele, viele Jahre später sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und es ist sehr, sehr catchy. Und ich würde es bezeichnen als Animal Crossing, aber mit Druck. Also man hat seine Stadt, die man aufbaut, aber man hat wirklich Druck dahinter. Es ist wirklich hier Effizienz automatisieren und Ressourcen sammeln, Gebäude bauen, Infrastruktur bereitstellen in so einem cozy Mantel. Aber eigentlich ist es gar nicht cozy.
Das klingt ja perfekt wie Animal Crossing für Müppor.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deshalb habe ich das so aufgeschrieben. Genau, es ist im Prinzip so ein bisschen so Städteaufbau, Management, aber mit einem Chaosfaktor. Also man hat so einen eigenen Charakter und läuft dann da durch und muss natürlich Ressourcen sammeln, also Holz, Stein und so weiter und so weiter. Und dann baut man die Gebäude. Das sind dann aber so Sachen wie Einkaufsläden. Genau, und dann kommt nämlich immer so ein Zug vorbei und dann kommen dann ganz viele Besucher in die Stadt und die kann man dann auch einziehen lassen. Und wenn die dort wohnen, dann können die für dich arbeiten. Heißt, die können dann natürlich irgendwie die Supermärkte übernehmen und die Müllabfuhr übernehmen. Und so kann man ganz viele Abläufe automatisieren. Die sammeln dann nämlich auch Ressourcen für dich, die du natürlich wiederum brauchst, um ja in den Supermärkten auch was verkaufen zu können. Und das erinnert auch so ein bisschen an diese Two-Point-Spiele, ist aber deutlich dynamischer, weil man ja selbst mit seinem Charakter rumläuft. Aber es ist auch vom Humor her so ein bisschen in so eine witzige Art und Weise. Ja, und was mir direkt aufgefallen ist am Anfang, damals wie heute, bestand 80% meiner Zeit am Anfang damit, den Müll aus den Mülleimern manuell zu sammeln und in die Müllentsorgungsmaschine zu bringen. Aber da bin ich jetzt auch schon nach 4 Stunden kurzer Anspielzeit auch schon dabei, das automatisiert zu bekommen. Also da läuft jetzt ein Mitarbeiter für mich rum, der den Müll entsorgt.
Sehr gut.
Ja, es macht super viel Spaß. Man kann dann auch ein bisschen, wie bei Animal Crossing, seine Stadt natürlich gestalten, also mit Terraforming und irgendwie noch Flüsse und Seen und dann das auch erweitern. Also es ist echt ein gutes Aufbauspiel, aber man hat jetzt nicht so viel Druck dahinter zu sagen, okay, ich muss jetzt alles direkt perfekt machen, sondern kann auch sagen, okay, die Stelle möchte ich jetzt erstmal automatisieren, aber ich möchte zum Beispiel selber weiterhin die Ressourcen sammeln oder so. Also das kann man ganz auf seinen eigenen Spielstil auch anpassen.
Ich habe mir mal die Demo gesichert.
Heute ist deine vorgemerkte Episode.
Ja, ich merke das schon.
Ich habe noch ein Retro-Game mitgebracht auf der klassischen Xbox von 2004 und zwar OutRun 2. OutRun ist ja quasi so das Arcade-Rennspiel, wo du je nach Automat meistens in einem echten kleinen Plastikauto quasi drin sitzt, auf eine Leinwand schaust, dem Verkehr ausweichst nach links und rechts und dabei selber hoch und runter schaltest mit so einem rudimentären Schaltknüppel. Die Heimumsetzungen davon haben damals natürlich einiges einbüßen müssen. So klar, auf dem NES oder wo das dann kam, war das deutlich weniger imposant, als wenn du dieses ganze Spielereizeug aus der Arcade dabei hast. Und deswegen war es jetzt auch für mich erstmal ein bisschen seltsam, dass man OutRun 2 dann irgendwie als Lizenz ranzieht, bestimmt 15 Jahre später. Aber das macht tatsächlich einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Job. Es ist ja genauso lang, wie es muss. Es überlädt sich nicht und es bringt dir halt diese klassische Arcade-Racing-Erfahrung nach Hause. Im normalen Arcade-Mode hast du, wie auch im Original schon, 5 verschiedene Enden, auf die du zufährst und du kannst pro Abschnitt halt immer am Ende links oder rechts fahren. Das heißt, wenn du irgendwie einmal links fährst und zweimal rechts und dann nochmal links, dann kommst du am Ende irgendwie bei B raus oder so. Und jedes Ende gibt dir dann nochmal einen kleinen Abspann oder so. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und das irgendwie so immer mal wieder gespielt. So hier, wir versuchen mal nach A zu kommen, jetzt nach B, jetzt dann nach C. Und wenn man dann alle Enden gesehen hat, dann kriegst du halt noch so einen Challenge-Modus hier bei der Xbox-Version. Und da dachten wir erst so, ja, ein Challenge-Modus, irgendwie 100 Missionen bei einem Rennspiel. So, das wird doch eh wieder nur, fahr durch die Pylonen und überhol möglichst viele Gegner. Und ja, teilweise ist das auch wahr. Aber das verpackt es irgendwie dann doch echt gut. Denn du fährst so über die gleichen Streckenabschnitte, die du vorher auch schon im Arcade-Mode gesehen hast. Nur eben dann mit Aufgaben, die es nochmal ein bisschen erschweren. Und ja, natürlich musst du durch Pylonen fahren und musst ein paar Leute überholen. Aber du musst zum Beispiel auch schon, wie später dann bei Burnout, möglichst nah an Gegnern vorbeifahren. Oder du hast so ein Elimination-Rennen, wie später dann irgendwie bei den Rennspielen, dass nur der Letzte rausfliegt, je Lap. Oder du hast irgendwie einen Modus, wo du besonders viel driften musst, um Punkte zu machen. Oder ganz abgefahrene Sachen, wo du dir auf der Strecke irgendwie Obst merken musst und dann werden hinten 2 Tore aufgebaut und du musst sagen, ja, welches Obst lag denn da jetzt? Oder Kopfrechenaufgaben, wo dann irgendwie auf den Überführungen immer Zahlen stehen und du musst sie dann addieren oder subtrahieren und nachher sagen, ja, wie viel war es denn jetzt eigentlich? Also es hat mich hier total überrascht, wie kreativ die Leute dann doch damit geworden sind, hier diese blöden 100 Aufgaben zu füllen. Und das macht überraschend süchtig. Also eben dadurch, dass es so eine kurze Spieldauer hat. Wenn du jetzt einen Arcade-Mode einmal irgendwie durchfährst, würde ich sagen, bist du bei 7, 8 Minuten vielleicht pro Run. Dann kannst du den Controller wieder der nächsten Person in die Hand drücken. Und diese Challenges gehen eben wirklich von 40 Sekunden vielleicht bis mal irgendwie 2 oder 3 Minuten Maximum. Und eignen sich deswegen natürlich auch hervorragend dafür, sich da zusammen vor die Konsole zu setzen und zu sagen, nee, ich gebe den Controller jetzt noch nicht ab. Einen Run mache ich noch. Das hat schon zu 2 Abenden mit großem, großem Spaß geführt. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Also hätte ich wirklich nicht erwartet. Eigentlich sind ja diese Rennspiele, gerade die Arcade Racer zu der Zeit, noch so typische Grafikpräsentationen gewesen. Und ja, klar, für ein 2004er-Spiel auf der Xbox sieht das auch ganz gut aus. Aber es kann eben tatsächlich auch spielspaßtechnisch heute noch mithalten. Und das hat mich doch sehr verzaubert. Fand ich super.
Ja, es ist interessant. Ich habe nämlich Excitebike 64 angefangen. Weil ich dachte, ja, das wollte ich früher auch immer spielen. Das ist bestimmt voll geil, aber nee. Da kann ich leider nicht viel zu sagen heute.
Da habe ich nur den auf NES gespielt und der war eigentlich cool.
Ja, der war noch ein bisschen weiter runtergebrochen, aber dann in 3D, also ich weiß nicht, das war irgendwie zu viel, also zu arcadig für mich. Man musste sehr viel Kontrolle über das Motorrad haben und ja, das ist, meine Frusttoleranz ist, hat sich entwickelt seit 1997.
Oh, Frusttoleranz ist natürlich eine gute Überleitung in unser nächstes Spiel Dungeon Clawler, in das wir alle reingespielt haben und ich glaube mittlerweile auch zumindest alle mal mindestens einmal durchgespielt haben.
Ja. Ja. Genau, das gab es nämlich zum einen bei uns im Jahresrückblick, glaube ich, ne?
Mhm.
Und zum anderen gab es für 10 Cent im Android Play Store und da sagen wir ja nicht nein. Bei so einem Schnapper. Genau, und bei dem Titel sowieso, also das ist ja ganz fantastisch. Ich bin auch, es würde mich nicht wundern, wenn das eins dieser Dinge ist, wo erst der Titel feststand und dann ein Spiel drumherum gestrickt wurde. Denn, ja, oder?
Ja, schon.
Also man denkt sich doch nicht, ja, komm, wir machen so einen Dungeon-Crawler, aber irgendwie statt ein Kartendeck hätte ich gern irgendwas aus einer Spielhalle. Machen wir eine Slot-Machine? Nee, wir machen so einen Greifarm und jetzt brauchen wir nur noch einen coolen Namen. Oh, wie nennen wir das denn? Und dann sagt jemand Dungeon-Crawler. Nee, also. ja, aber jedenfalls genau das ist es halt. Du hast deinen Dungeon-Crawler, so ähnlich wie Slay the Spire kann man sich das vorstellen, finde ich. Weil du halt den gleichen Kampfbildschirm und alles hat und statt eines Decks hast du eben so ein Becken, wo du mit einem Greifarm versuchst, die richtigen Gegenstände rauszuholen, die du dann im Kampf einsetzen kannst in jeder Angriffs- oder Verteidigungsphase. Und ich finde, das hat am Anfang hat es ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Ich kann gar nicht so genau den Finger drauf setzen, warum das so war und mir das nicht so gut gefallen hat. Aber ich glaube, es ist wieder ein Möbro-Problem. Denn wie gesagt, ich habe mir die Android-Version gekauft und habe mich dann endlich mal dazu durchgerungen, dieses Play Your Android Games on Windows umzusetzen und spiele jetzt meine Android-Version auf dem PC mit Maus anstatt mit Touch und da ist es dann doch irgendwie fummeliger, als es sein müsste für ein Spiel, was man mit der Maus spielt, weil es halt keinen Mouse-Over zum Beispiel gibt und ich da deswegen dann für jeden Debuff oder Buff irgendwie erst durch ein Menü reinklicken muss, um zu erfahren, was es ist und das macht es irgendwie ein bisschen umständlicher, als es sein müsste. Und dadurch sind halt die Runs dann irgendwie ungefähr eine Stunde lang, was ich für diese Art Spiel nicht schlimm finde, weil ein Slay the Spire dauert ewig ähnlich lang, genau, ewig lang. Aber irgendwie war da zu viel Downtime, wo ich nicht wirklich was zu tun habe, wo ich nur warte, dass die Animation durchläuft oder so, wo ich eigentlich gern mehr zu tun gehabt hätte. Also, ich weiß nicht, wie ging euch das?
Ja, eigentlich genauso.
Sehr gut.
Es hat bei mir auch ein bisschen gedauert am Anfang, bis der Funke so übergesprungen ist. Ich glaube, ich hatte am Anfang auch so ein Gefühl, dass es so ein bisschen langsam läuft. Und wenn ich jetzt mehr Runs hatte, dann hatte ich, also ich weiß nicht, ob das am Balancing liegt oder so, aber ich komme meistens wirklich richtig gut durch und denke, okay, eigentlich kann nichts mehr passieren. Und beim Endboss ist dann irgendwie Schicht im Schacht. Also, und das frustriert mich dann, weil ich habe das Gefühl, die Runs sind ein bisschen zu lang dafür, dass ich immer wieder beim Endboss sterbe. Dann denke ich mir, gut, dann kannst du ein bisschen Zeit da wegnehmen, weil ich dann eh wieder den Endboss nicht schaffe. Also, das hat bei mir irgendwie ein bisschen für Frust gesorgt, aber ich habe dann noch sehr viel Spaß damit.
Hm. Wo spielst du das?
Auf dem Steam Deck.
Ah, okay. Sehr gut.
Ich habe es auf dem Android gespielt und finde halt auch, dass die Runs so von ein bis vielleicht maximal mal 2 Stunden, je nachdem, wie lange man nachliest, eine ganz gute Zeit so sind für Zugfahrten. Und ich kann sehr genau den Finger drauf legen, warum mir genau das gleiche Gefühl untergekommen ist wie vor allem Möpo, aber euch beiden scheinbar so ein bisschen. Ich finde, die Charaktere sind sehr, sehr unausgeglichen. Und wenn du am Anfang erstmal den normalen Charakter nimmst, der ja wirklich nur diesen ganz normalen Kirmeskram hat, mit dem er da reingreift, da ist bei mir nicht viel zu holen gewesen, sage ich mal. Also da nimmst du halt dann irgendwie deine zwei Schilde und deine eine, deinen einen Dolch daraus und hoffst, dass du noch ein paar geile Items findest, die dann mit in die Maschine reingeschmissen werden. Aber wenn du dann irgendwie die zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse von, ich glaube, insgesamt über 15 freigespielt hast, dann merkst du, ja, okay, also dieser Charakter hier, der hat als zweite Kralle beim zweiten Versuch schon einen Magneten. Also der zieht quasi metallische Dinge automatisch damit an. Da kann ich locker mal das Doppelte an Schaden und Heilung mitmachen, wenn ich will. Oder du hast einen Charakter, der sticht wie so eine Harpune da rein und dann nach links und rechts raus und holt quasi die halbe Maschine auf einmal da dann auf einmal raus. Und da merkst du schon so, ja, okay, hier gibt's ein ganz schönes Gefälle, wie gut die Charaktere so sind. Und klar kann man dann auch mit, ich sag mal, Standardcharakteren, normalen Charakteren irgendwelche Kombos bauen. Ein Charakter fängt an und da steht schon dran, ja, dieser hier mag Gift, mach mal mehr auf Gift. Und dann konzentrierst du dich auf Gift und dann läuft das schon auch irgendwie. Aber ich finde, es gibt da halt wirklich ein sehr, sehr starkes Balancing-Problem, möchte ich es fast nennen. Und klar, das ist jetzt natürlich Pro und Con gleichzeitig. Man findet dann irgendwann wieder den Charakter und denkt, boah, der ist ja super stark und spielt mit dem durch. Und dann nimmt man den nächsten und denkt, na, der ist aber jetzt langweilig. Dann kommt wieder irgendwie so ein Forenpost um die Ecke und sagt, ja, dann hast du ihn aber falsch gespielt, weil der hat ja die Endlos-Kombo mit 7 Millionen Schaden hoch E mal 3. Das hat ganz schön, das driftet ganz schön auseinander. Also mit manchen Charakteren komme ich nicht über den ersten Boss hinaus, mit manchen ist der Endboss ein Witz.
Willst du sagen, die Kralle geht sehr weit auseinander bei dem Skillset?
Ich finde auch die verschiedenen Charaktere, ich finde die Ideen, die sie haben, schon irgendwie super lustig, weil der eine, oder es gibt ja Skills, die dann zum Beispiel Wasser in den Automaten füllen und dann kannst du irgendwie so einen Piranha haben, den du dann da rausholst, der dann super stark wird. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe nach so 3-4 Runs auch schon alles gesehen, was das Spiel hat. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das bietet sehr viel, dieses Setting. Und ich vergleiche das halt immer so viel mit Binding of Isaac, weil das so das krasseste Spiel ist, was ich so viel gespielt habe in der Richtung. Und da hast du, glaube ich, nach 3-4 Runs nicht das Gefühl, dass du schon alles gesehen hast, sondern irgendwie eher nach 100 oder so, dass du dann das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich so ein paar Synergien, die ich gern benutze. Und ja, hier hast du halt direkt, okay, wobei ich war auch einmal OP, da hatte ich so einen Flausch-Run, da habe ich mich immer geheilt mit dem ganzen Flausch, den ich da rausgeholt habe. Ah, das war ja dann auch ganz gut, aber dann hast du halt keinen Schaden gemacht. Und dann sitzt du auch halt auch vorm Endboss und denkst so, naja gut, das kann jetzt auch nur eine Stunde dauern, bis ich den irgendwie gekillt habe. Ja, und generell fand ich, das ist auch sehr Isaac-coded. Ich weiß nicht, ich habe es in meinem ersten Run geschafft, zufällig diese Secret-Tür aufzumachen in dem Endboss-Raum, also auf der zweiten Ebene, 20. Ebene, ganz rechts diese Tür. Da habe ich dann auch schon gedacht, okay, das, was jetzt hier passiert, das ist auch irgendwie Isaac, aber in grün.
Fand ich aber cool. Ja. Wird ein cooler Charakter durch freigeschaltet.
Den ich habe den Boss natürlich nicht geschafft. Achso. Das war mein erster Run. Ich bin natürlich kläglich gescheitert am Secret-Secret-End-Boss.
Ja, ich fand es ganz witzig, Dodo, was du gerade erzählt hast, dass die noch mal verschiedene Griff, also Kräne auch haben, weil ich hatte bisher nur andere Charaktere, die halt die Spielweise an sich irgendwie ändern, also auch den Gift-Typen zum Beispiel oder den Count Clawcula, der halt sich für jeden Schaden, den er macht, selber wieder heilt, aber dafür keine Rüstung equippen kann und so weiter, was halt einfach in Anführungszeichen nur das Deck beeinflusst, wie du das spielst, aber mit den verschiedenen Magnetmöglichkeiten und sowas, das würde mich, glaube ich, auch nochmal reizen. Weil ich ja seit Nine Kings dann ja doch jemand bin, der versucht, ja, okay, das ist jetzt das eine Gimmick von diesem Typen, das will ich jetzt spielen, um das Spiel zu brechen und mal gucken, wie das geht. Und das hatte ich bei dem Gift-Typen ganz gut hinbekommen. Da hatte ich ganz am Anfang ein Item, was irgendwie für jedes Mal, wenn ein vergifteter Gegner stirbt, wird dieses Item stärker, wenn es noch im Pool ist. Und dann hat es halt am Ende irgendwie 100 Gift gegeben, wenn ich das damit einen Gegner getroffen habe. Und dann hatte ich noch eine Fähigkeit, eine Synergie dazu, dass eben Gegner, die durch Gift sterben, ihren Giftstack an andere Gegner übergeben, die neben dran stehen. Und dann musste ich halt am Ende irgendwie noch diese Giftflasche auf einen draufschmeißen. Das hat dann alle direkt getötet. Und beim Boss konnte ich das dann auch schnell damit durchziehen, weil ich dann noch irgendwas hatte, was den Giftstack einfach verdoppelt hat oder verdreifacht sogar. Und davon hatte ich 2 Stück. Und dann hatte der nach 2 Runden 500 Gift drauf und dann waren halt die 1000 HP auch nicht so viel.
Stimmt.
Und sowas, da habe ich dann dieses Gefühl, oh, ich fühle mich gerade richtig schlau. Das ist, glaube ich, das, was du bei den Metroid Brainier spielen hast, Tanja. Und sowas liebe ich dann. Das habe ich auch bei Vampire Crawlers jetzt ganz oft gehabt, dass ich dann irgendeine Kombo hatte, wo ich dachte, ach, so kann man das Spiel auch brechen. Geil.
Ich glaube, mein Problem ist bei so Spielen, dass ich eher so safe, better safe than sorry bin, dass ich dann sage, okay, ich gehe immer mit dieser Synergie, die mir logisch vorkommt und die ich schon kenne. Deshalb hat, glaube ich, auch Balatro nicht so krass gezündet, weil ich nie so, ne, dieses Ausprobieren fehlt mir da irgendwie.
Ja, nee, aber kann ich nachvollziehen. Ja.
Möchte nicht failen. Ich bin lieber safe, okay. Und dann komme ich halt aber auch nur zum Boss, ne?
Ja.
Und scheiter dann dort. Ja.
Das ist wie bei Slay the Spire beim ersten Boss, wo man immer nur mit Rüstung spielt, dass man dann nicht auf die Karte hofft, dass man mit Rüstung auch Schaden machen kann.
Aber Slay the Spire auch noch ein Titel, den ich spielen muss übrigens. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ja.
Also das ist auch sehr Steam Deck tauglich, das kann ich dir jetzt schon sagen. Oder Switch. Oder Handy oder irgendwas.
Oh, Handy. Nintendo DS.
Also Mobile geht das auch ganz gut. Also es ist natürlich nicht die erste Wahl, aber wenn du nur ein Handy hast, dann musst du ja irgendwas haben, wo man es gar nicht spielt.
Don't you guys have phones?
Ja.
Ein echter Gamer spielt auch Slay the Spire auf dem Handy.
Ja, aber also ich war auch überrascht. Also Balatro zum Beispiel habe ich ja auch auf dem Handy sehr viel mehr noch gespielt als auf der Switch oder am PC.
Also, ja, Balatro stimmt, da auch, aber das, weil das halt so ein gutes Reisespiel auch wieder ist.
Ja, aber das sind die Runs natürlich auch kürzer. Da bist du ja nach 20 Minuten oder eine halbe Stunde vielleicht durch. Und nicht eine ganze Stunde. Und dann, das ist den ersten von drei Bossen übrigens besiegt.
In einer ganzen Stunde hat bei Awesome Games Done Quick diesmal jemand Balatro so gespielt, dass das Spiel die Zahlen nicht mehr rechnen konnte und in Error-Mode gelaufen ist. Das war sein persönlicher Anreiz. Das fand ich auch geil. Das ist ein toller Run.
Oh,
kannst du den in die Shownotes packen?
Yes, wird gemacht.
Apropos in einer Stunde sehr viele Zahlen nach oben bringen. So ging es mir bei Tiny Fortress. Was damals TM noch Tiny Towers hieß, dann aber irgendwie wegen Benamungsrechtsstreit und so weiter oder präventiv umbenannt wurde. Und das ist eine Tower Defense, aber auch irgendwie mit Roguelike-Aspekt. Und die hat mir sehr gut gefallen, weil die quasi ohne Game-Over-State funktioniert. Also du hast deine eine Welt, deine Oberwelt quasi, wo du von Level zu Level kommen kannst. Aber du musst den Level eben schaffen, um den nächsten freizuschalten. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du nicht bei Null anfangen, wie bei vielen anderen Tower Defenses, sondern kannst halt diesen einen Level nochmal starten. Und du kannst nach jedem Level, den du geschafft hast oder eben nicht, also nach jedem Run, so, den du abgeschlossen hast, bekommst du halt XP und Geld und so weiter und kannst dadurch deine verschiedenen Türme oder andere Sachen ein bisschen aufleveln. Das hat mich sehr gehuckt. Da bin ich sehr gespannt, was dieses Spiel noch mit sich bringt, wenn da die Vollversion rauskommt. Danach habe ich direkt erstmal mit Artisan TD weitergespielt, wo ich auch irgendwie vor einem halben Jahr mal angefangen habe und dann ein Level nicht geschafft habe auf der normalen Schwierigkeit und dann immer wieder dran verzweifelt bin. Jetzt habe ich einfach da gesagt, ach, ich spiele jetzt auch einfach mal auf einfach, damit ich den nächsten Level sehen kann, dann gucken wir mal weiter. Aber Dodo, du hast Tiny Fortress auch gespielt, ne?
Ich habe es sogar schon zweimal gespielt. Ich finde das Konzept mega cool, weil es ja statt, also gar nicht so sehr Rogue, finde ich, sondern eher schon Richtung Idle Game geht, was ja leider auch ein Guilty Pleasure Genre von mir ist. Gleich dazu mehr. Aber ich finde, du kannst bei Tiny Fortress diese Tower Defense, ja, du stellst die halt hin und du denkst dir natürlich ein bisschen was dabei, aber wenn es halt nicht klappt, dann drückst du zweimal auf Play, sammelst die Münzen ein und holst dir über den Skilltree dann irgendwie deine Upgrades. Und klar, das ist jetzt nur der erste Akt von, ich weiß nicht, wie viele geplant sind, 8 oder so. Aber ich glaube, das hat wahnsinnig Potenzial nach oben, je mehr sich dieser Skilltree dann auffächert, weil es natürlich auch verschiedene Ressourcen gibt. In dem einen Level kriegst du welche, damit kannst du deine Feuertürme upgraden, in dem anderen kriegst du welche, damit kannst du deine Eistürme upgraden. Das heißt, das wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich dann auch in die Richtung gehen, dass ich mir nachher aktiv Levels zum Farmen raussuche. Wenn ich sage, ich will jetzt mehr auf Feuer gehen, dann habe ich hier ein Level, da kommen die ganze Zeit Feuergegner, da brauche ich die Ressource von, die farme ich jetzt ab. Oder dass du dann eben irgendwann wirklich sagst, so, ich stell das Spiel jetzt hier hin, ich drücke jetzt hier auf dem zweiten Screen auf Play, gucke hier irgendwie eine Serie oder code hier ein bisschen vor mich hin auf dem anderen Screen und schau dann mal ab und zu wieder bei Tiny Fortress rein. Da habe ich große, große Lust drauf und ich habe das Gefühl, das könnte stark werden. Habe ich Bock drauf. Ist noch ungesehen genug, sage ich mal.
Das ist spannend, weil ich fand das eigentlich ganz gut, dass du gar nicht diesen Idle-Faktor haben musst. Also, dass du ja zum Beispiel auch deinen Mauscursor noch aufleveln kannst und solange der dann über einem Gegner ist, macht der halt auch immer wieder Schaden. Das war für mich halt eher so genau das Gegenteil von so einem Idle-Game, dass man auch nicht grinden muss, wenn man nicht will, dass man halt einfach sagen kann, ja, okay, ich baue meine Türme jetzt nochmal anders. Und ich kriege ja eh mit jedem Dings ein bisschen was Besseres und irgendwann klappt's schon. Also dieses Gefühl eines Grinds hatte ich jetzt gar nicht, weil ich auch zum Ende hin ziemlich genau alles dann freigeschaltet hatte beim letzten Boss. Und den habe ich dann aber tatsächlich einmal so gemacht, dass ich, es gibt irgendwie so einen Buff, dass du, wenn du einen Gegner triffst mit dem Cursor, dass du dann dass alles 30% mehr Schaden macht oder so. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon ganz schön OP jetzt. Vielleicht kann ich auch so bauen, dass es ohne das geht. Und das war dann quasi mein Ziel. Und da habe ich dann irgendwie die letzten zwei Sachen oder so auch noch freigeschaltet und dann die Türme noch mal ein bisschen anders hingestellt. Und dann hat das auch funktioniert. Und dann war ich sehr stolz. Da habe ich mich wieder sehr schlau gefühlt. Und dann war ich sehr happy. Also das ist schon ein cooles Spiel. Also da freue ich mich auf jeden Fall auf die Vollversion. Das wird sehr gut.
Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, ob das so smart ist, dass du diese ganzen Upgrades durch diesen wahnsinnig riesigen Skilltree alle freikaufst. Oder ob man da vielleicht wie in Diablo 4 mit so einem gewissen Skillpunkt-Kontingent arbeiten sollte. Weil, wie du schon sagst, in dem Moment, wo du halt alles freikaufen kannst, wird es natürlich irgendwie zum Farming-Spiel und auch gewissermaßen mehr zum Idle-Game. Während du wahrscheinlich noch viel, viel mehr diesen, oh, ich bin ja richtig smart mit meinem Build-Moment hättest, wenn du halt nur sagst, okay, du hast jetzt hier 6 Skillpunkte, such dir was aus und reset das jederzeit zwischen den Kämpfen, wenn du magst. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ob dieses, ich habe jetzt einfach alles und baller den Gegner jetzt einfach um.
Ja.
Ob das dann
ja,
nicht doch irgendwie eines Tages dahin führt, dass ich einfach nur gewinne, nachdem ich 3 Runden das gleiche Level gefarmt habe. Aber wie gesagt, ich habe da ja gar nicht so ein Riesenproblem mit, denn ich habe auch gerade Vostok Inc. nachgeholt.
Warte ganz kurz noch.
Okay.
Das ist ja noch alles im Demo-Stadium und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie als Challenge-Mode oder so dann am Ende ganz gut funktioniert. Schaffst du diesen Level auch, wenn du nur 50 Skillpunkte verteilst oder so?
Das kann gut sein.
Oder als Hard-Mode oder über den Schwierigkeitsregler oder so, dass darüber dann geregelt wird, dass man halt nur noch die Hälfte an Geld bekommt oder. Also irgendwas wird, glaube ich, ganz gut. Und man muss ja auch nicht immer alles freikaufen, ne? So, Vostok Inc., was hat es damit auf sich?
Ja, apropos freikaufen. Kapitalismus im Weltraum und das als ein Idle-Game. Aber ein Idle-Game, das gar nicht idle gespielt werden will. Denn natürlich haben wir, wenn wir uns an Idle-Games jetzt mal so zurückerinnern, so zum Beispiel Cookie-Clicker, haben wir immer so dieses Inkrementelle, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt 5-mal die erste Fabrik, dann bauen wir einmal die zweite Fabrik und sehen, aha, die macht schon so viel wie 10 von den ersten. Das heißt, ich baue jetzt einfach die zweite Fabrik noch ein paar Mal, dann komme ich irgendwann in einen Income-Bereich, wo ich sagen kann, so, jetzt kann ich mir auch die dritte Mal leisten und Numbers go up, wir kennen das Ganze. Vostok Inc. verbindet das Ganze mit dem gesamten Sonnensystem. Wir fangen an auf einem Planeten und machen dieses Cookie-Clicker-Ding und können aber zwischendurch in so einer Art ja, Space-Shooter mit unserem Raumschiff rumfliegen und Gegner abknallen und damit noch Geld sammeln oder ein paar Asteroiden abknallen und damit noch Geld sammeln und dann landen wir auf dem nächsten Planeten und bauen die nächste Produktionslinie Cookie-Clicker. Und dann fahren wir wieder zum ersten, sammeln unser Geld ein, fahren zum zweiten, sammeln unser Geld ein, fahren auf den dritten, bauen da auch wieder eine Produktionslinie auf. Und sehr schnell im Spiel werden wir dann dieses selbst hinfliegen, selbst das Geld einsammeln von so einem Planeten, erstmal rausoptimieren. Da baust du halt ein Gebäude auf diesem Planeten drauf, der sagt so, das geht jetzt alles immer auf mein Konto drauf und das zahlt immer alles jetzt auf mein Spielkonto ein. Und klar, ich könnte jetzt einfach sagen, ich mache nichts in der Zeit, aber dadurch, dass ich ja auf den vierten Planeten noch fliegen kann und da auch schon wieder was bauen kann oder zwischendurch noch irgendwie Gegner bekämpfen kann oder zur Raumstation fliegen kann und für das Geld nicht nur Produktionslinien holen kann, sondern auch mein Raumschiff mit neuen Waffen oder mehr Speed oder mehr Rüstung upgraden kann, machst du eigentlich die ganze Zeit irgendwie was. Also erst im super, super Late Game, so irgendwie nach 16 Stunden oder so, wurde das bei mir zu einem echten Idle-Game, wo ich das dann halt laufen lassen, kochen und dann kommst du wieder und baust deine 3 Gebäude. Und bis dahin war es ein aktiv gespieltes Idle-Game und die Idee fand ich irgendwie ziemlich cool. Und klar, bei unserem Sonnensystem ist da noch nicht Ende. Nachher verteilst du dein kapitalistisches Universum über 4 oder 5 von diesen Sonnensystemen. Hast in jedem Sonnensystem am Ende natürlich auch nochmal einen Boss, den du dann in so einer Space-Shooter-Manier bekämpfen musst, während du seinen Projektilen ausweichst, so fast Bullet-Hell schon. Und das hatte alles irgendwie Hand und Fuß. Ich bin drauf gekommen, weil das von dem Studio ist, das auch Arcade Paradise gemacht hat und ja jetzt an den Vampire Survivors Games mitarbeitet. Nosebleed. Oh. Und dementsprechend dachte ich, naja gut, dann die können ja vor 10 Jahren nicht schlecht gewesen sein, wenn sie mich heute so sehr abholen. Und auch das hat irgendwie wieder auf eine ganz komische Weise geklickt. Das sieht seltsam aus und widerspricht seiner eigenen Genre-Konvention, aber mich hat es damit bekommen.
Ich wollte gerade sagen, weil der Name Vostok, das ist doch irgendwie bei dem Arcade Paradise gab es doch auch so einen, so einen Space-Shooter. Mhm. Aber ach, diese Analogie, wie du es gerade gesagt hast, hier man wird ja produktiver und dann kann man da in der Zeit noch mehr machen und so weiter. Das ist für mich eine ganz schlimme Analogie auf das Arbeitsleben.
Ja, wir haben jetzt Automatisierung. Jetzt kannst du in der Zeit wieder Zeug machen, das du eh nicht tun willst.
Ja, genau. Anstatt die Zeit dann nichts zu machen und zu entspannen, so Work-Life-Balance-mäßig. Nein, wir müssen jetzt dann noch mehr machen, weil jetzt haben wir ja Zeit dafür. Hm. Boah.
Du hast ja jetzt die KI.
Die ja, genau.
Arbeitet für dich, deshalb kannst du mehr arbeiten.
Ja, das, naja. Ja, nee, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Sowas mag ich ja. Mal gucken, ob das den Weg auf meinen PC findet. Aber Moment, wenn das von 2017, dann ist das ja älter als Arcade Paradise, oder?
Ja, das ist alt und das sieht man auch, ja. Aber auch da merkt man so ein bisschen
alt, die 10 Jahre.
Ja, aber es sieht halt deutlich älter aus. Und auch da merkt man aber schon so ein bisschen die DNA des Studios, weil auch hier sind schon so kleine Microgames versteckt. So im Prinzip das, was sie dann mit den Arcade-Maschinen in Arcade Paradise dann ja so richtig ausgeschlachtet haben, hat man hier auch schon. Du sammelst so Investoren teilweise ein und für die musst du dann so Tamagotchi-mäßig ein Minigame machen und dann werden die zufriedener. Also ist interessant, das hier schon so nachzuvollziehen alles.
Ja, ich glaube, ich habe das komplette Gegenteil mitgebracht. Es geht um viel Natur und Relax und Cozy. Auch ein sehr kurzes Spiel, 1 Stunde circa habe ich gebraucht. Mothkeep heißt es. Und das ist ein sehr süßes kleines Spiel, in dem man Motten in ihren verschiedenen Stadien erstmal sucht und dann auch dokumentiert, also so in seinem Notizbuch verewigt und zeichnet. Und ja, es gibt unterschiedliche Habitate, wo man diese Motten finden kann. Und das ist alles sehr, sehr liebevoll handgezeichnet. Und die Motten verstecken sich dann so ein bisschen in diesem Habitat. Also es hat echt auch so einen Wimmelbildcharakter. Vor allem die Eier und die Larven, die blenden sich sehr gut in die Umgebung ein. Also die sind sehr schwer zu finden. Und man kann die Motten dann beobachten, indem man dann auf sie klickt quasi und im richtigen Moment einfach so einen grünen Balken trifft. Genau, und seltene Motten sind dann so ein bisschen schreckhafter, also da ist dann der Balken ein bisschen kleiner und dieser Anzeiger geht ein bisschen schneller und da ist mir tatsächlich auch schon die ein oder andere Motte entwischt, die ich dann nochmal suchen musste. Genau, dann gibt's noch so einen Shop, da können auch Pflanzen gekauft werden, um bestimmte Motten anzulocken, damit man halt die Sammlung vervollständigen kann und sein Buch auch dann voll machen kann. Also da wird dann auch immer angezeigt, hier fehlt dir noch die Larve von Motte XY. Und das ist richtig süß gestaltet, denn es gibt auch was zu lernen, denn zu jedem Notizbucheintrag gibt es auch einen kleinen Funfact über die Motten. Ich habe euch einen mitgebracht. Wusstet ihr nämlich, dass das Muster von einem gelben Fleckenspanner so eindeutig wie ein Fingerabdruck ist? Das wusste ich tatsächlich nicht. Also Motten sind spannender, als man denken könnte. Und es hat auch so einen kleinen, sehr realitätsnahen Faktor, denn ein Habitat ist auch eine Küche, wo man dann durchaus auch mal Lebensmittelmotten und Stoff Motten finden kann. Das ist dann so ein bisschen, naja, gut, eigentlich so echt wollte ich es jetzt auch gar nicht haben. Aber es ist einfach ein sehr, sehr kleiner, schöner Ausflug in die Natur und es ist auch von einer deutschen Entwicklerin alles selbst gemacht und das fand ich ganz süß. Das kann man auf jeden Fall unterstützen, ist auch nicht so teuer. Deshalb schaut gerne mal rein, wenn ihr 1 Stunde Natur Gras anfassen virtuell haben wollt.
Ja, wie schön, da bringe ich doch wieder das Gegenteil mit. Ein Horrorspiel, wo man seine Trauer verarbeiten soll. passenderweise könnte das jetzt gerade zur Zeit dieser Aufnahme noch gratis im Epic Store sein? Nee, zur Zeit der Aufnahme ja, aber für euch leider jetzt kostenpflichtig. Es ist Luto, ein 2025er Horror First-Person-Adventure, das ein sehr starkes Konzept mitbringt, denn die Charaktere müssen Todesfälle in der Familie verarbeiten. Und dieses Spiel schafft es wirklich, das, ja, ich sag mal, anders zu machen als all die anderen Horror-Games, die ich sonst schon so gespielt habe, wo dann halt irgendwann doch wieder der Jumpscare kommt und irgendwann wird dann halt doch wieder eine Metapher da reingezogen, die du aber dann doch schon irgendwie aus Filmen und TV-Serien vielleicht schon 8-mal kennst. Also bei Luto ist es wirklich so, dass du nie weißt, was das Spiel als nächstes tut. Und das ist halt, statt der allerersten Metapher, die es sich dann hernimmt, geht es eben einen Schritt weiter und macht als Videospiel eben auch auf diese Metaebene auf. So, wann zerbrechen welche Teile deines Alltags? Und als Übertragung dessen, wie das Trauer auf deinen Alltag manchmal tut, wird das hier auf das Videospiel übertragen. Und dann gehen tatsächlich Sachen in Anführungszeichen kaputt. Und du siehst halt so irgendwie dann Platzhalter und so verschiedene Zonen aus dem Game Design. Und das Spiel sieht auf einmal unfertig aus. Und du merkst, okay, hier passiert was, das ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Diese Übertragungsleistung eben immer wieder zu bringen. Und aber auch immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke zu kommen, gerade wenn es darum geht, wie nimmt man den zweiten Trauerfall oder den dritten wahr. Und auch die Puzzle sind darauf sehr schön eingestimmt, sodass ich da jetzt gar nicht viel spoilen will. Wir haben uns teilweise ein bisschen dumm angestellt, so im Nachhinein betrachtet, und haben jetzt 5 Stunden dafür gebraucht. Ich glaube, es geht wahrscheinlich auch in 4. Und das sollte man sich auf jeden Fall, gerade wenn man die Gratis-Epic-Spiele mitnimmt, reinziehen. Auch wenn man vielleicht kein Horror-Fan ist und das dann einfach abbrechen, wenn es einem vielleicht zu viel wird. Aber gerade als, wir haben ja jeden Mittwoch diese Horrorspielrunde, gerade als hartgesottener Horrorspieler, sag ich mal, hat uns das gut gefallen, weil es eben ungesehene Ideen mitbringt und weil es eben nicht so abgenutzt wirkt wie das 27. Spiel, was am Ende dann doch nur wieder mit einem Jumpscare um die Ecke kommt. Empfehlung.
Ich habe auch schon eine Empfehlung noch, die hier schon mal empfohlen wurde. Ich habe nämlich endlich The Exit 8 gespielt. Und das ist ja ein Spiel, was auf engstem Raum ganz viele tolle Sachen macht. da geht es darum, dass wir in einer U-Bahn-Station quasi gefangen sind und nach 3-4 Mal denselben Weg entlang laufen, merken, ja, okay, irgendwie hängen wir hier fest. Und dann sehen wir plötzlich ein Schild, ja, achte auf Anomalien und wenn etwas anders ist als sonst, dann geh weiter und sonst kehre zurück. Und so muss man eben den Weg auf Ebene 8 schaffen, dass man sich halt wirklich den Gang genau anguckt, in dem man sich befindet und guckt, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie anders als sonst, das sieht nicht normal aus, da ist irgendwie der Türgriff auf einmal in der Mitte der Tür und der ist gar nicht links oder rechts, da wo er eigentlich sonst ist, das ist anders als sonst, ich gehe mal zurück und dann zack, ja okay, du hast es geschafft, Ebene 2 und davon gibt es glaube ich 20 verschiedene Anomalien. Aber der Clou ist eben, dass nicht jedes Mal eine da ist, sondern du wirklich dir die Umgebung angucken musst. Und teils sind das auch ein bisschen, ja nicht Jumpscares, aber ein bisschen Eerie-Effekte, die dabei sind. Und das war echt cool, das hat sehr viel Spaß gemacht, da man eben wirklich auf Zack sein muss und gucken muss, ja okay, ist das jetzt wirklich was anderes, ein Unterschied zu sonst oder eben nicht? Weil die Sachen halt auch nicht irgendwie doppelt vorkommen. Und ich weiß, ja, okay, das ist jetzt das, wo irgendwie der Griff in der Mitte ist, sehe ich sofort, kehre um. Und so muss man dann eben 8-mal richtig liegen, bis man den echten Ausgang findet. Und das habe ich gespielt, nachdem leider ich den Film dazu geguckt habe.
Nachdem du den Film, okay.
Ja, nee, also die ganze Geschichte, meine ganze Exit-8-Geschichte, so. Dodo, du hattest das ja letztes Jahr im Sommer, glaube ich, hier vorgestellt.
Ja, da hat das ja so ein bisschen so ein Hype losgetreten in diesen ganzen Spot-the-Anomaly-Puzzle-Games.
Und kurz darauf war ich eben in Japan und habe da überall zum einen diese echten Exit-8-Schilder in den U-Bahnen gesehen. Also das spielt ja in Japan auch. Fand das witzig. Und dann habe ich aber gesehen, dass es da Filmplakate zu gibt. Und dachte ich, hä? Das ist ja, du hast doch als Spiel davon erzählt. Mhm. Und ja, wie der Zufall es wollte, hatte ich jetzt eben die Möglichkeit, diesen Film dann auch zu gucken, weil ich dachte mir, ja gut, Dodo hat das Spiel so gemocht und der Film soll auch gar nicht so schlecht sein und Filme kann ich einfacher, also Horrorfilme kann ich einfacher gucken als Horrorspiele spielen. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Und der Film war gut bis sehr gut, finde ich. Nur leider wird dort eben schon viel vom Spiel quasi vorweggenommen. Also weil das natürlich auf dem Spiel basiert und dann einige dieser Anomalien schon im Spiel, die im Spiel vorkommen, auch im Film quasi gespoilert wurden für uns, sodass wir da eher ein Auge für hatten. Deswegen haben wir jetzt für The Exit 8 als Spiel, ich glaube, nur 40 Minuten oder so gebraucht. Was, ja, aber es war nicht schlimm. Also eigentlich war es auch gut, weil ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Das hat mir ein bisschen die Angst genommen. Und wir waren dann direkt gewappnet für den, ich weiß nicht, ob es der offizielle Nachfolger ist, jedenfalls ein ähnliches Spiel, nämlich Platform 8. Und da geht es darum, dass du, ja ähnlich wie bei Exit 8, in einem Shinkansen bist, nee, Quatsch, in einer Subway, also in einem normalen, wie heißt es denn, S-Bahn, so, in einem S-Bahn-Waggon. Und da eben durchgehen musst und Anomalien entdecken. Nur was mich da ein bisschen, ja nicht geärgert hat, aber was ich da ein bisschen doof fand, ist, dass du nicht gucken musst, ob da eine Anomalie ist, sondern dass du nur herausfinden musst, was die Anomalie ist und erst dann weitergehen kannst.
Ja.
Und die quasi umgehen musst und gucken, wie du darauf reagieren sollst, aber eben nicht diesen, in Anführungszeichen, Nervenkitzel hast, ob du jetzt weitergehst oder nicht. Und dann quasi resettet wirst, wenn du falsch bist, sondern du musst einfach nur gucken, okay, was ist anders und wie gehe ich damit um? Und das vielleicht auch, weil wir direkt davor das andere gespielt haben, dass ich dann einfach das zu nah beieinander hatte. Aber das hat mir daher so ein bisschen weniger gut gefallen, aber eigentlich trotzdem auch ein gutes Spiel für das, was es macht.
Ich finde, viele haben sich ja dann an diesem Original in Anführungszeichen, wobei ich gar nicht weiß, ob es wirklich das Original ist, orientiert. Und was mir gameplay-technisch ganz gut gefallen hat, war ein Spiel, dessen, also ich weiß nicht mehr welches Spiel und mit Sicherheit haben sie auch mehrere gemacht, aber das Ganze umzudrehen und zu sagen, wenn es eine Anomalie ist, dann musst du durchlaufen und wenn es keine gibt, dann kannst du umdrehen. Das fand ich nochmal einen extrem schlauen Twist, weil du ja auf gar keinen Fall eigentlich durch diese Anomalie willst und bei Exit 8, so, sobald irgendwas komisches, drehst du ja um und rennst weg und dann quasi dieses umgedrehte Gameplay zu haben und sobald irgendwas komisches, musst du da durchgehen. Es kann sein, dass das sogar Shinkansen Zero gemacht hat von meinem hochgefeierten Studio Chillers Art. Mhm. Da könntest du vielleicht nochmal reinschauen. Auch wenn es das jetzt nicht ist und wenn das nicht das ist, was eben das Gameplay so umkrempelt, ist es doch ein sehr gutes Anomaly-Game. Das schmeiße ich mal hier in den Channel rein, wenn du heute eh schon dabei bist, deine Wunschliste zu füllen. Das kostet, glaube ich, auch nur 3 Euro.
Sehr gut.
Ja, schönes kleines Genre. Und wenn du da positive Erfahrungen jetzt noch sammelst, wenn du da noch ein paar Blicke nach links und rechts wirfst, da bin ich mit Sicherheit auch noch nicht mit durch. Dann lass es uns alle wissen.
Ja, aber wie gesagt, den Film The Exit 8 kann ich auch sehr empfehlen, wenn man da drankommt. Ich habe den bei einem Freund geguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wegen Streaming und so weiter. aber der ist auch nicht so ganz schlimm gruselig. Also, aber gut, wir haben noch eine Quizfrage zu klären, ne?
Ja, jeder kleinste Grusel ist zu gruselig für mich. Ich glaube, ihr kriegt mich da nicht mehr hin. Ja, auch gruselig sind die Quizfragen, oder?
Ja.
Ich lese sie noch mal vor. Bei welchem Spiel arbeitete eine Person 2 Jahre lang nur an der digitalen Umsetzung eines Kleidungsstücks? Auch ein gruseliger Job, glaube ich. Und dann gab es noch die Frage, die Idee für welches Spiel entstammt einer Folge der Fernsehserie Planet Erde?
Ich gehe all in mit That Game Company und sage, das Spiel, wo 2 Jahre lang an der Klamotte gearbeitet wurde, ist Journey und die Idee für das Spiel Flower entstammt aus einer Naturdoku.
Oh, beides das gleiche Studio. nee, ich glaube, das mit dem jahrelangen Dingsens ist sowas wie, also ist ein AAA-Titel, sowas wie Red Dead Redemption oder so, wo Leute halt wirklich ewig lange an einer Sache arbeiten, die dann vielleicht gar nicht im Spiel vorkommt oder gar nicht so nur optional ist. Und das andere Planet Erde ist, glaube ich, sowas wie Civilization oder Age of Mythology oder so.
Okay, das Richtige war nicht dabei. Dodo hat aber mit Journey in eine richtige Richtung geschlagen, denn es geht um einen Umhang.
Oh.
Sagt euch der, hilft euch der Hinweis noch?
Darksiders?
Nee, bin ich raus.
Okay, ich löse auf. Batman Arkham Asylum.
Ah.
Bei dem Kleidungsstück handelt es sich um Batmans Umhang. Der Entwickler musste 700 einzigartige Animationen und Soundeffekte entwerfen.
Boah. Das Ach, du klingt liebe Güte. So stellt man sich seinen Traumjob in der Spieleindustrie dann vor.
Horrorspiel.
700 in 2 Jahren, das ist ja jeden Tag eine Animation.
Ja, oder mal 2 und dann hat er mal einen Tag Pause gemacht, ja.
Ach du liebe Güte. Aber es macht sich super im Lebenslauf.
Ja gut, wenn man Umhangspezialisten braucht, genau, dann bucht ihn. Schade, dass er hier namentlich nicht genannt wird.
Will er vielleicht selber nicht. Ja, okay. Ich habe die Umhänge buchstäblich hinter mir gelassen.
Und das zweite ist tatsächlich sehr spannend. Hier geht es um The Last of Us.
Ah,
oh.
Im Spiel werden Menschen von einem Pilz befallen, der sie in eine Art Zombie verwandelt. In der Dokumentation Planet Erde geht es unter anderem um den parasitären Pilz namens Ophiocordyceps unilateralis, der auf Ameisen wächst und die vollständige Kontrolle über deren Körper erlangt. Der Gedanke, welche Konsequenzen ein solcher Pilzbefall auf den Menschen hätte, führte letztlich zu dem Spiel The Last of Us.
Darauf basiert doch auch das Pokémon Paras.
Ja.
Und Parasec. Um hier ein bisschen Nerd-Credibility wieder zu erlangen.
Ich glaube, das ist keine Schande, wenn man das nicht weiß. Ich wusste von den vorherigen Quizfragen nie was, deshalb seid ihr super.
Das lassen wir so stehen. Dann haben wir noch einen Topcast und einen Schrottcast mitgebracht. Zumindest das eine. Aber fangen wir mit dem Schrottcast an. Na, wer will?
Schrottcast.
Für mich gab es keinen, das nehme ich schon mal vorweg. Wobei doch Excite Bike 64, aber ich weiß nicht, ob das wirklich zählen sollte.
So schlecht, dass es nicht mal auf der Liste gelandet ist.
Genau.
Ja, wenn ich müsste, wäre natürlich das schlechteste Spiel, das ich gespielt habe, das Wires and Whiskers, aber das als Schrottcast jetzt hier abzustempeln, tut ihm Unrecht. Ich bin auch ohne Schrottcast diesen Monat.
Dito.
Schön, haben wir mal Quality Time und Selfcare und so.
Topcast.
Ich traue mich gar nicht, das zuzugeben, aber der Arcade Racer Outrun 2 hat mich verzaubert und ich möchte das hier als Topcast weitergeben. Das ist ein geiles Ding, das genau das macht, was es möchte. Schaut da rein, wenn ihr auf solche Spiele Lust habt.
Sehr gut. Ich übernehme einfach dein Topcast-Feld von The Exit 8, weil das doch, also mit Spaß pro Minute und so weiter, dann doch irgendwie ganz weit vorne liegt, wenn man das nach metrischen Parametern irgendwie messen möchte. Und es halt einfach eine neue, frische Art Spiel ist, die man so halt nicht so oft irgendwie hat. Und das für mich dann doch nochmal was Cooleres ist als, hey, wie wollen wir nicht ein Spiel zum Titel Dungeon Crawler machen?
Aber dann noch abzuliefern, ist schon mal.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ist auch gut. Aber das hat mich ja aus anderen Gründen, wie vorhin erzählt, nicht so gehuckt. Haha. Und deswegen habe ich das Exit 8 genommen und bin dem entkommen.
Ich bin entkommen aus dem Galley-Haus und habe das Incident dort gelöst mit meiner eigenen Brainpower und ein paar Tipps aus dem Spiel. Also es war echt mega, mega toll. Spielt es, wenn ihr euch schlau fühlen wollt.
Ich werde. Normalerweise gibt es hier immer ein Sneak Preview auf die nächste Bonus-Folge, aber ich glaube, wir sind uns noch gar nicht so richtig sicher, was wir machen, oder?
Nee.
Nur so halb.
In den Raum geworfen, wieder Spiele gegeneinander antreten zu lassen, was ich für eine gute Idee halte. Und das Thema ist aber noch streng geheim.
Also, ihr könnt, ihr seid genauso planlos wie wir oder ihr könnt euch genauso sehr drauf freuen wie wir. Beides.
Wir könnten natürlich auch unsere Bonus-Level-Ideen gegeneinander antreten lassen.
Da sind welche drauf, die habe ich da bestimmt schon seit 10 Jahren auf dieser Liste, die wir führen und habe da noch nicht einen Gedanken drüber verschwendet, wie wir das eigentlich zu einer Folge machen. Vielleicht kann da wirklich mal aussortiert werden.
Ja.
Wir können uns aber mal jetzt 3 Gedanken machen und dann mal wieder in die Discord-Community eine Umfrage stellen.
Oh, richtig.
Oh ja, das ist schlau. Rufen uns alle 3 aus und dann gucken wir, was gewinnt.
Supi.
Oder so.
Manchmal sind die spontanen Ideen eben einfach die besten.
Jo.
So, jetzt ist aber auch meine Hirnleistung komplett weg für den ganzen Tag.
Es wird abmoderiert. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe viel gelernt, seit ich mich mit Blizzard Samen auf die Reise gemacht habe, wollte ich gerade sagen. Nein, ich habe mir wieder viele Spiele aufgeschrieben und ich freue mich richtig auf den Incident. Das wird geil.
Der Vorfall, ja. Ich schließe mich dem an. Ich habe auch viel auf meine Liste geschrieben und sage tschüss.
Tschüss.
Bye.